herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Hedgework Talks. Mein Name ist Joachim Althof und zur heutigen schon 83. Folge begrüße ich einen regelmäßigen Gast bei uns, Frank Dornseifer, Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments.
Hallo, Herr Dornseifer. Einen schönen guten Tag.
Wir beginnen jetzt direkt mit einer Erhebung des BAI, einer sehr, mittlerweile sehr bekannten und geschätzten Erhebung des BAI, die Investorenumfrage, ein Investor Survey. Das ist mittlerweile eine Institution geworden im Markt. Der BAI hat befragt 107 deutsche institutionelle Investoren mit, muss ich mal ablesen, 2200 Milliarden Euro Vermögenswerten, also 2,2 Billionen Vermögenswerte, doch eine sehr erhebliche Marktbedeutung. Und da zusätzlich wurden auch 447 Mitgliedsunternehmen, globale Asset Manager überwiegend befragt. Und da haben wir daraus ergibt sich ein sehr, sehr gutes Meinungsbild zum Thema alternative Investments in allen Facetten. Und darüber möchten wir jetzt ein bisschen, oder möchte ich gerne mit Herrn Dornseifer etwas genauer sprechen, weil die Ergebnisse doch sehr interessant. Vielleicht ein bisschen so top-down von Anfang, von oben sozusagen. Das große Ergebnis kann man ja schon sagen, dass alternative Investments sich bei deutschen Investoren etabliert haben. Und mittlerweile im Schnitt 30% Anteil an den sozialen Portfolios, könnte man denn schon sagen, okay, dann ist schon so eine Art Sättigung erreicht, das ist schon ein hoher Wert, das wird erstmal nicht mehr wachsen, oder erwarten Sie, nein, das ist nur ein Zwischenschritt und die Anteile könnten durchaus noch weiter wachsen?
Also unser Survey zeigt ja, dass wir mittlerweile im Durchschnitt bei 30% Allokation im Bereich Alternative Investments angekommen sind, also und das nochmal hervorzuheben, auch inklusive Real Estate, das zählen wir ja dann auch im Rahmen der Gewichtung mit. Und ich denke, das ist ein Wert, der heute oder dem, ich sag mal, Stand der Technik, der Portfolioallokation auf jeden Fall entspricht. Und aus meiner Sicht dürfte es schwierig sein, jetzt hier noch größere, weitere Wachstumsraten zu erzielen. Und ich glaube auch, wenn man mit vielen Investoren spricht, es gibt natürlich welche, die haben noch einen höheren Anteil, aber im Durchschnitt und mit Blick auf das Gros der Investoren ist das, glaube ich, eine Zahl, die wirklich sehr gut ist. Und ob wir da jetzt nochmal vielleicht auch irgendwo ein Wachstum von 5% sehen oder nicht, ich glaube, das ist dahingestellt. Also wichtig ist, dass ein gutes Drittel im Portfolio auch wirklich im Bereich der alternativen Investments allokiert ist. Und wir sehen ja auch, dass durchaus einzelne Anlageklassen mal wieder ein bisschen untergewichtet werden, andere dafür ein bisschen höher. Und insofern glaube ich, das ist so die Bandbreite, die wir da auch in den nächsten Jahren sehen werden.
Mhm. Vielleicht für eine Ebene mal sozusagen reinschauen, eine Ebene drunter an verschiedenen Investorengruppen wie Versicherer, Pensionskassen, Stiftungen. Gibt es da große Unterschiede, wie allokiert wird, welche Formen von alternativen Investments da bevorzugt werden?
Also wir sehen sowohl gewisse Unterschiede zwischen den Investorentypen, wir sehen aber halt auch innerhalb der einzelnen Investorentypen gewisse Unterschiede, je nachdem auch wie groß ein Investor ist und vor allen Dingen auch wie viel Erfahrung er im Bereich der alternativen Investments zurückblickt. Und man muss einfach sehen, dass gerade auch der Bereich zum Beispiel Private Equity, Private Debt eben in der Vergangenheit schon sehr deutlich gewachsen ist. Es gibt aber wiederum eben eine Reihe von Investoren, die dort schon sehr früh angefangen haben. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Private Debt, die schon sehr früh das Portfolio oder sehr früh Private Debt als Anlageklasse entdeckt haben und die ich sag jetzt mal, da auch eine Allokation im Gesamtportfolio im Bereich Private Debt haben, die dann schon mal bei auch 30% liegen kann. Es gibt aber auch dann einzelne Investoren, die liegen dann eben in einem einstelligen oder mittleren einstelligen Bereich. Und weiter hängt es natürlich auch ein bisschen von der Regulierung ab. Wenn ich gewissen Anlagequoten unterliege, sprich Anlageverordnung, habe ich dadurch ja natürlich auch Limits gesetzt. Das ist bei den Pensionskassen auch deutlich zu sehen. Gleichzeitig haben wir bei den Versicherungen auch durch Solvency bedingt ein großes Interesse eben auch im Bereich der Fremdkapitalfinanzierung und manchmal etwas weniger im Bereich der Eigenkapitalfinanzierung. Also insofern, es gibt da gewisse Unterschiede und wir werden auch jetzt im Nachgang noch zu dem Investor Survey in den nächsten Wochen und Monaten dezidierte Auswertung für einzelne Investorentypen vorstellen, den ich jetzt hier auch an der Stelle noch nicht weiter vorgreife.
Oh, interessant, da können wir auch auf nähere Informationen gespannt sein. Sie haben Private Debt schon erwähnt, auch Infrastruktur, ein wichtiges Thema jetzt im vergangenen Jahr, was viel nachgefragt wurde. Private Equity ist dagegen noch ein bisschen, fällt ein bisschen zurück in der Nachfrage. So, ich glaube, in Richtung, im Vergleich zu angelsächsischen Märkten, ist Europa noch nicht so fortgeschritten bei Private Equity. Woran liegt das?
Also ich würde erstmal sagen, wir haben ja hier über viele Jahre einen deutlichen Ausbau der Private Equity Allokation bei den Investoren, aber dann durch die Bank auch gesehen. Momentan ist, glaube ich, der Trend, den Status quo beizubehalten. Es sind eine ganze Reihe von Investoren, die auf die Gesamtportfoliosteuerung achten müssen, die eben dadurch, dass es auch nicht die gewünschten Exits in dem Umfang gab, nicht neu allokieren können oder nicht neu allokieren wollen. Das ist zu konstatieren. Manche versuchen auch, ich habe es eben auch schon mit Blick auf Regulierung angesprochen, verstärkt auch Fremdkapitalinvestitionen, weil die unter Umständen zum Beispiel unter Solvency II eben halt günstiger sind, mehr eben überzugewichten und dadurch eben Private Equity zu reduzieren. Insofern würde ich sagen, Private Equity ist stabil. Die Wachstumsraten kommen aber in der Tat aus den Bereichen Infrastruktur und Private Debt.
Insgesamt, Sie haben es gesagt, ist ein sehr erfreuliches Ergebnis, über 30% im Schnitt allokiert und ist auch definitiv hat sich etabliert als Baustein im Portfolio. Würden Sie auch für 2026 davon ausgehen, dass das auch so weiterhin eine große Rolle spielen wird bei Investoren?
Also wir sehen das ja bei den geplanten Änderungen und da würde ich sagen, sprechen die Zahlen, die wir und die Rückmeldung der Investoren auf jeden Fall dafür, dass es bei dieser Quote bleibt. Ich muss es hier ansprechen, der Bereich Real Estate wird schon von vielen Investoren derzeit etwas kritischer gesehen und es gibt dort auch Bestrebungen, den Bereich Real Estate unterzugewichten. Also hier wird es, denke ich schon, und das werden wir im nächsten Jahr dann auch, denke ich, sehen, zu Veränderungen kommen, die aber durch andere Anlageklassen kompensiert werden. Was ich hervorheben möchte, ist, weil wir sind ja auch als Verband weiterhin auf der liquiden Seite unterwegs, auch hier gibt es wirklich zum einen positives Feedback zu der Anlageklasse Liquid Alternatives/Hedge Funds. Diejenigen Investoren, die investiert sind, haben hier gute Erfahrungen gemacht, sind mit den Returns zufrieden. Und es gibt dort auch eben Anzeichen, dass man durchaus spürbar auch die Allokation ausbauen will, zumindest aber beibehalten will. Auch das ist ein wichtiges Signal, auch wenn ich das nochmal hervorheben muss. Es ist nur eine kleine Zahl der Investoren, die in dem Bereich aktuell unterwegs ist. Aber möglicherweise gibt es hier ja auch nochmal eine neue Dynamik.
Okay, vielleicht eine Zwischenfrage zum Thema Real Estate. Sie meinen, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr von vielen Investoren etwas runtergestuft wird in der Allokation. Ist das sozusagen im normalen Marktzyklus eine Entwicklung oder ist das eher tatsächlich schon eine strukturelle Überlegung, grundsätzlich Real Estate weniger hoch zu gewichten?
Also ich glaube, eine Reihe von Investoren waren mit den Returns nicht zufrieden. Es gab für gewisse Immobiliensegmente halt einfach auch ein schwieriges Marktumfeld. Und ich glaube, dass eben weil andere Anlageklassen eben jetzt neue Opportunitäten bieten, also gerade der Bereich Infrastruktur und Private Debt ist hier zu nennen, dass man dort eben gesagt hat, wir versuchen jetzt auch, weil wir da von einem sehr hohen Niveau der Allokation sprechen, davon zurückgehen wollen und sagen, jetzt bauen wir erstmal andere Assetklassen stärker auf.
Okay. Sie haben eben gesagt, bei Real Estate waren die Investoren zum Teil mit der Performance nicht zufrieden. Was waren denn positive Beispiele? Bei welchen Segmenten waren die Investoren denn eher zufrieden mit der Performance?
Also wir haben bei Infrastrukturinvestments ein sehr positives Sentiment, egal ob es jetzt der EK oder der FK-Bereich ist, auch im Bereich Private Equity und natürlich im Bereich Private Debt gab es da hier einmal die Daumen hoch. Aber auch, wie eben schon gesagt, auch die Investoren, die im Bereich Liquid Alternatives Hedgefonds unterwegs sind, haben auch hier wirklich den Daumen nach oben gehoben und haben gesagt, die Performance hat gestimmt.
Das ist auch ein sehr erfreuliches Bild. Wenn man auf die Investmentziele sich schaut, dann ist ein Thema, ein Trend durchaus, das hier der häufiger genannt wurde, Defense, Verteidigung, Rüstung, Infrastruktur, Sicherheitsinfrastruktur. Würden Sie sagen, das ist ein dauerhafter Trend oder ist das eine Phase, die jetzt vielleicht ein paar Jahre anhält und dann vielleicht von anderen wieder abgelöst wird?
Also mit Blick auf die Rückmeldung der Investoren haben wir eigentlich ein uneinheitliches Bild. Es gibt manche, die einen Trend erwarten, die ihn aber noch nicht sehen. Manche, die auch hier etwas verhaltener sind. Aber ich meine, die Aussagen auch unseres Bundeskanzlers sind ja da immer sehr eindeutig. Wir müssen massiv in die Verteidigung investieren, damit wir uns am Ende nicht verteidigen müssen. Und insofern glaube ich, dass es dort in den nächsten Jahren eben deutliche Investitionen geben wird. Und ich glaube auch noch nicht, dass die jetzt alle schon eingepreist sind. Also insofern ist das ein Bereich, der, glaube ich, in den nächsten Jahren eben auch noch viele Gelder anziehen wird. Auch wenn ich glaube, die Investoren werden schwerpunktmäßig vielleicht dann doch eher auch Infrastrukturinvestitionen erstmal angehen, weil sich hier vielleicht noch andere und noch breitere Opportunitäten ergeben. Und das Thema Defense ist halt, ja, glaube ich, bei manchen einfach auch nicht so positiv belegt. Also insofern warten wir da mal ab, aber vielleicht auch deswegen dieses uneinheitliche Bild der Investoren.
Ein anderes Thema, und da bin ich sehr gespannt, was Sie als Feedback von Investoren uns sagen können, beim Thema ELTIF, der European Long-Term Investment Fund. Das war ja von der Produktseite absolut ein Boom-Thema. Es wurden sehr viele neue ELTIFs aufgelegt, wie oft als ELTIF 2.0 bezeichnet nach der Novelle der entsprechenden EU-Regulierung. Und wenn ich das so verfolgt habe, mit durchaus sehr unterschiedlichen, auch jetzt, sag mal, Anlageerfolgen. Manche sind dann durchaus erhebliche Anlagesummen einsammeln können, andere aber wiederum nicht. Wie ist da Ihr Feedback oder auch den Investoren? Erwarten Sie, dass ELTIF nächstes Jahr mehr auch Anlegergeld einsammeln kann oder sind die Investoren da noch abwartend?
Ich glaube, wir haben schon eine sehr positive Entwicklung. Eben die Reform der LTIF-Verordnung hat dazu geführt, dass wir eine Vielzahl von neuen LTIFs haben und wohlgemerkt auch in Deutschland werden jetzt LTIFs aufgelegt. Auch das ist wirklich positiv erstmal zu vermerken. Wir sehen, dass der LTIF aber eben nicht nur wie von vielen immer im Vorfeld behauptet ein reines Retail-Produkt ist. Ich habe immer gesagt, wie kommt ihr da drauf? Es gab aber wirklich viele prominente Fürsprecher, die immer gesagt haben, ist doch ein Retail-Produkt. Es ist kein Retail-Produkt. Unter Solvency zum Beispiel gibt es ja auch besondere Eigenmittelunterlegungen für LTIF-Produkte. Und wir sehen es jetzt auch in unserer Umfrage, sowohl in der Mitglieder- als auch in der Investorenumfrage. Es gibt eben Produkte auch für semiprofessionelle und für professionelle Investoren. Und natürlich sind wir gerade in der Phase, wo die ersten Fonds eben noch relativ frisch aufgelegt sind, wo die ersten Investments fließen und so, dass sich auch langsam die AUM aufbauen. Natürlich ist das ein Produkt, was sich noch weiter etablieren muss und noch etablieren wird. Wir haben ja auch diverse Fragestellungen im Hinblick auf die Abwicklung, auf den Vertrieb und. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass eben es ist jetzt noch nicht direkt hier die hohen AUMs in den Fonds gibt, sondern das ist ein Prozess, der auch vielleicht mal ein oder zwei Jahre braucht. Was natürlich wichtig ist, und da versuchen wir eben auch immer darauf hinzuweisen und auch sprechen mit unseren Mitgliedern. Wichtig ist natürlich, dass das Produkt vernünftig vermarktet wird. Es gibt ja so einige Neo-Broker, die da sehr aggressiv und auch sehr plakativ in das Marketing gehen, den LTIF ab 1 Euro. Und das sind natürlich so Dinge, die uns als Verband auch ein bisschen verwundern, wenn Miss-Selling von einem komplexen Produkt ist etwas, was nicht passieren sollte und auch nicht passieren darf. Und vor dem Hintergrund, wenn wir da mit der gebotenen Objektivität und Nüchternheit und Ernsthaftigkeit drangehen, sehe ich hier auch in den nächsten Jahren wirklich viele Möglichkeiten, dieses Produkt zu entwickeln. Und vor allen Dingen, wir sehen es auch, es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Konzepte, ob ich über einen offenen, über einen semi-liquiden, über einen geschlossenen LTIF die Kunden erreiche. Auch das wird sich eben, da wird sich zeigen, welche Produkte am Ende am Markt am besten angenommen werden. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, wenn dann vielleicht auch mal ein Produkt nach einer kurzen Zeit wieder runtergenommen wird und eben andere Konzepte sich als besser erweisen.
Also, wenn wir das nächste Mal genau beobachten, wir können vielleicht auch noch ein interessanter Thema für einen Hedgework-Talk sein. Sind auch einige Hedgework-Member, die jetzt da intensiv involviert sind, in dem Bereich LTIF. Da haben wir sicherlich nochmal diverse Mal ein aufgreifendes Thema. Regulierung, das ist natürlich immer ein spannendes Thema. Auch 2026 werden natürlich wieder Initiativen erwartet von der EU, von der Bundesebene. Wenn Sie da vielleicht einen Überblick geben könnten und dann natürlich auch eine Einschätzung, was das Initiativen sind, über die sich Investoren oder Akteure im Alternative Investment Bereich eher freuen können oder vielleicht sogar ärgern müssen.
Das mache ich gerne, auch in aller Kürze. Und zwar, auch hier darf ich den Bundeskanzler zitieren, mit dem Herbst der Reformen, zumindest für unsere Branche, die Fonds- und beziehungsweise Asset-Management-Branche, haben wir gerade wirklich einen Herbst der Reformen, auch wenn das jetzt nahtlos umgeht oder übergeht in den Winter der Reformen. Wir haben hier auf nationaler Ebene natürlich das Fondsrisikobegrenzungsgesetz, das das neue Regime für die Kreditfonds bringt und auch noch gewisse Verbesserungen für Infrastrukturfonds und vor allen Dingen auch die Organisationsformen. Wir haben mehr Flexibilität eben für Investment KG, für Investment AG, was eigentlich so den Baukasten der deutschen Fondsindustrie erweitert. Dann auch sehr prominent natürlich das Standortfördergesetz noch zu erwähnen. Beide Gesetzgebungsvorhaben sind jetzt in der parlamentarischen Abstimmung. Beim Standortfördergesetz hatten wir jetzt die Anhörung im Finanzausschuss und das Standortfördergesetz wird für unsere Branche eben wichtige und gute Änderungen geben, gerade auf der steuerlichen Seite. Der Anlagekatalog im Investmentsteuergesetz wird erweitert und flexibilisiert. Das heißt, auch über einen Spezialinvestmentfonds im steuerlichen Sinne kann ich über Personengesellschaften im Bereich Infrastruktur investieren. Es werden steuerliche Zweifelsfragen eben bei Infrastrukturinvestments, aber auch im Hinblick auf Kreditfonds im positiven Sinne geklärt. Die Branche bekommt mehr Rechtssicherheit. Wir hatten verbandseitig auch noch Verbesserungen im Hinblick auf VC und Private Equity Fonds, Stichwort Abgrenzung, Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit, angeregt, die so noch nicht aufgegriffen wurden, obwohl der Bundesrat hier auch entsprechende Wünsche geäußert hat. Insgesamt sind das aber wichtige Stellschrauben und wir sind da zuversichtlich, dass das im neuen Jahr auch dann zeitnah verabschiedet wird. Und parallel dazu gibt es auch auf europäischer Ebene ganz frisch jetzt eine große angelegte Initiative, und zwar das Market Integration Package. Das ist ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Gesetzgebungspaket mit insgesamt bestimmt 15, 16 Legislativmaßnahmen, die ganz unterschiedliche Bereiche der Finanzbranche betreffen, aber auch die Fondsbranche. Und da möchte ich nur kurz einen wesentlichen Aspekt benennen. Und zwar geht es um eine dramatische Vereinfachung der Marketingregeln für Fonds. Das ist auch ein Thema, was der BAI also wirklich sehr prominent und mit viel Nachdruck jetzt schon längere Zeit eben propagiert hat. Zum einen, dass diese lästigen Pre-Marketing-Anforderungen mehr oder weniger abgeschafft werden. Das ist eben dieser Vorab-Dialog zwischen GP und LP, eben um ein Produkt, um eine Strategie-Idee zu testen. Das war bisher eben sehr bürokratisch und unpragmatisch geregelt. Das wird nun zurückgedreht und ebenso werden die Marketing-Anforderungen, wenn ich eben grenzüberschreitend vertreiben möchte, wirklich dramatisch vereinfacht. Es geht nicht mehr, wir brauchen nicht mehr diese umfangreichen Notifizierungsanforderungen. Und das ist eben ganz wichtig. Es gibt noch weitere Aspekte für die Fondsbranche, die ich aber jetzt hier nicht näher erläutern möchte. Der Hinweis in dem Zusammenhang ist aber auch, das ist natürlich jetzt gerade erst ganz frisch von der Kommission vorgestellt worden. Das heißt, das geht jetzt ins Parlamentarische oder beziehungsweise in den Trilog, so nennt sich das auf europäischer Ebene, mit Parlament und dem Rat. Das ist ein Prozess, der noch weiter andauert und eben in dem Zusammenhang darf ich noch einfügen, es laufen natürlich auch weiterhin die Arbeiten im Bereich Sustainable Finance, insbesondere dem SFDR-Review. Auch hier wird es eine Vereinfachung geben, eine Verschlankung der Offenlegungsverpflichtungen für die Branche, die, glaube ich, auch sehr gelungen sind. Und insofern dieser Herbst der Reformen und der Winter der Reform wird eigentlich für die Branche eine ganze Reihe positive Aspekte enthalten.
Das ist doch ein wunderbares, positives Schlusswort aus der Regulierung, dass da auch der Gesetzgeber anscheinend auch die Wünsche erhört hatte, Investoren, der Akteure, dass man da vielleicht mehr Flexibilität, mehr einfache Regeln auch sinnvoll sind für beide Seiten und dass auch das umgesetzt wird. Ich kann auch alle nur, die zuhören, zuschauen, nur empfehlen, gucken Sie auf die Seite vom BAI, Internetseite vorbei, da gibt es jede Menge Informationen, auch Workshops, Webinare, Informationen und natürlich auch dann wieder die große Konferenz des AIC. Da entdecken wir laufen jetzt schon die Vorbereitung Hochtouren, ein Leuchtturm in der Branche für Alternative Investment, für Alternative Investments in Deutschland. Da werden wir uns sicherlich wiedersehen, wieder hören, spätestens dann. Bis dann erstmal vielen Dank, Herr Dornsager.
Gerne. Und ich wünsche dann noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Dem schließe ich mich natürlich auch gerne an. Und als wenn ich einen kleinen Wunsch noch äußern darf, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, abonnieren Sie uns in Ihrer App, der Hedgeberg Talk, damit Sie auch nächstes Mal wieder informiert werden, wenn die nächste Folge kommt. Danke an alle. Wiederhören. Tschüss.